Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute für Sie am Mikro Klaus Scharke und bei uns zu Gast Imke Müller-Hellmann, die ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch heißt Leute machen Kleider, eine Reise durch die globale Textilindustrie. Und das Evangelische Forum Kassel und das Archiv der Deutschen Frauenbewegung werden eine Lesung veranstalten mit Imke Müller-Hellmann am 18.03.2021, 19.30 Uhr, natürlich in diesen Zeiten online. Guten Abend, Frau Hellmann.
Guten Abend, Herr Scharke.
Frau Hellmann, Leute machen Kleider, eine Reise durch die globale Textilindustrie. Das ist der Titel Ihres Buches. Wie kommt man auf die Idee, ein solches Buch zu schreiben?
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal ein Buch über die Textilindustrie schreibe. Ausgangspunkt war eine Kurzgeschichte. Ich habe, bevor ich zwei Bücher, aktuell schreibe ich an einem dritten, aber bevor ich die beiden Bücher gemacht habe, habe ich sehr viel Kurzgeschichten geschrieben. Und aus einer Kurzgeschichte ist die Idee entstanden, das einfach mal umzusetzen, was ich in dieser Kurzgeschichte beschreibe. Ich frühstücke in meiner Küche und die Wände der Küche öffnen sich und alle Leute treten ein, die das Frühstück hergestellt haben.
Okay, und das hat Sie dann motiviert, mal darüber nachzudenken, was Sie gerade am Leib haben und wo kommt das eigentlich her? Oder wie?
Ja, ist ein bisschen um die Ecke gedacht, das stimmt. Ich hatte diesen Moment, dass ich dachte, ach, das mache ich jetzt einfach mal. Ich suche mal die Leute, die mein Frühstück hergestellt haben und dann habe ich gemerkt, ach, ich weiß da schon so viel, weil wir so regional einkaufen und so. Aber in der Kurzgeschichte beschreibe ich dann, dass ich mich nicht traue, in meinen Kleiderschrank zu schauen, was denn da los ist. Also welche Menschen sich da inzwischen angesammelt haben, die nämlich all das hergestellt haben, was ich an meinem Körper trage. Und dann dachte ich, das mache ich jetzt mal und ich habe dann 10 Lieblingskleidungsstücke herausgelegt, habe geguckt, welche Marke ist das und dann habe ich die Marken angeschrieben und gesagt, ja, sagen Sie mir doch mal, wo das gute Stück hergestellt wurde. Ich würde gerne eine Person kennenlernen, die ihr Tagwerk damit verbracht hat, die also ihre Arbeit da reingesteckt hat. Ich würde die Person gerne mal fragen, was bewegt die, wie lebt die, was hat die für Zukunft Sorgen, Zukunftswünsche, für Hoffnungen und ich würde auch gerne einfach mal Danke sagen.
Und wie einfach oder wie schwierig hat sich das denn dann gestaltet, wenn man jetzt zu einer, das sind ja meistens globale Marken, die wir dann so da mit uns herumtragen.
Ja.
Und wie ist denn das dann weitergegangen? Was waren so die Reaktionen?
Ja, das war natürlich also eine Schnapsidee und im Laufe des Buches, also die Kapitel sind auch chronologisch, wie weit ich denn damit gekommen bin und wie hartnäckig ich denn sein musste. Es gab ein Glück relativ schnell eine Antwort, die Unterwäsche betraf und da wurde ich eingeladen auf die Schwäbische Alb, weil das einer der letzten vollstufigen Betriebe, Produktionsorte in Deutschland war. Das war natürlich ein Glückstreffer und dann fing es schon an schwierig zu werden. Und so habe ich dann immer wieder nachgehakt, habe die Marken angerufen, habe telefoniert, habe E-Mails geschrieben, habe Briefe geschrieben und dokumentiere das auch, indem ich das anschließend jetzt am Anfang des Kapitels von jedem Kleidungsstück halt die E-Mails so verdichtet und gekürzt und ich habe auch da Namen rausgenommen. Es ging mir nicht um die einzelne Person, da die ich da versuche zu überzeugen, dass mein Buchprojekt eine gute Idee ist. Mit diesen Mails dokumentiere ich letztendlich, wie die Marke sich auf meine Anfrage verhält und wer mich wie weit dann letztendlich durchlässt. Und bei manchen ist es mir geglückt, also ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich mal durchzählen, also ich war in etlichen Ländern und habe etliche Näherinnen und Näher interviewt und bei manchen haben sie mich nicht ganz bis zum letzten oder bis zum allerletzten Produktionsschritt durchgelassen. Dann war ich zum Beispiel bei der Dame bei meiner Jeans, die halt verantwortlich war für die Muster der Jeans im nächsten Jahr und so, die konnte ich dann interviewen oder den Produktdesigner oder den Textilveredler und so weiter und so fort.
Und wie haben Sie sich mit denen verständigt? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich sag mal global agierendes Unternehmen, ja, globale Industrie, mittleres Management, okay, alles safe, können wir auf Englisch machen. Mhm. Die Leute, die das kommt jetzt auf die Perspektive an, aber ich sag's jetzt mal aus unserer Perspektive, am unteren Ende der Produktionskette irgendwie sich aufhalten und bewegen, das sind ganz normale Menschen von dort und wie kommuniziert man mit denen?
Ja, das gab natürlich eine Dolmetschsituation, ist damit per se schon vorgegeben und das ist natürlich die Schwierigkeit, ein Gespräch zu führen, wo man eine gemeinsame Sprache teilt, auch wenn es nicht die eigene Muttersprache ist, heißt ja trotzdem, ich habe ein Gefühl dafür, ist meine Frage zu weit gegangen, habe ich zu viel gefragt, habe ich zu wenig gefragt, kann ich noch weitergehen, ist eine Anspielung drin gewesen, die einlädt, da noch weiterzugehen in meinem Nachfragen oder nicht. Und es war dann in der Tat so, dass ich mich dann um Dolmetscherinnen, Dolmetscher bemüht habe vor Ort und dann in dieser Dolmetschsituation, dass ich die Interviews geführt habe. Das war zum Beispiel in China, waren das dann Dolmetscherinnen, die ich mitgebracht habe, die nichts mit dem Betrieb zu tun hatten. Und zum Beispiel bei meiner Moon River Jacket heißt die, ist eine Jack Wolfskin Fleecejacke, da hatte ich dann die Dolmetscherin des Betriebs, das ist natürlich auch eine ambivalente Situation, die dann halt die Dolmetsch, also vietnamesisch-englisch dolmetscht in dem Betrieb, das war in der Nähe von Hanoi in einer Firma. Und da war natürlich auch die Frage, ja, hat die das jetzt richtig übersetzt? Übersetzt die mir alles wieder, die Frage auch nach Überstunden, die Frage nach Lohn und so. Das sind natürlich auch heikle Themen, die ich da angesprochen habe. Wie frei war denn die Gesprächssituation? Das war sehr unterschiedlich. Ich habe dann auch die Gewerkschaft mit reingeholt in Bangladesch, weil ich da auch nicht weitergekommen bin, was meine Unterhemden Tom Taylor betraf. Und da hatte ich dann auch die Dolmetschsituation und konnte aber offener sprechen. Also da ist auch relativ viel, habe ich da Einblick gekriegt in die Arbeit der Gewerkschaft. In dem Gespräch selber ist auch viel schief gegangen. Also ich schreibe alles auf, wie ich mich anstelle, ob das jetzt gelungen ist oder nicht und wie ambivalent die Situation, die Gesprächssituationen auch zum Teil waren. Da, das nehme ich alles mit rein in die Kapitel.
Und wie haben denn jetzt die Produzenten, die Näherinnen, die Näher, wie haben die auf Sie reagiert? Haben die nicht irgendwie gedacht, da kommt jetzt so ein irres Bleichgesicht und will jetzt hier von uns wissen, was Phase ist? Wie haben Sie das empfunden?
Ach, das war eigentlich rundum positiv, die Reaktion. Also es gab eine Näherin in Bangladesch, das war eine jüngere Frau auch, die fand das alles wahnsinnig lustig, die hat sehr viel gekichert. Da habe ich mich auch gefragt, wenn ich einen Perspektivwechsel mache, was denkt die über mich? Also eine Frau in Europa, die ein Buch schreibt und wie ich lebe und was ich da so gefragt habe an Fragen und habe auch meine Unwissenheit gezeigt, dann mit anhand der Fragen, hat zum Beispiel nach ihrem Alter gefragt, das war dann völlig, das durfte man gar nicht, man fragt eine Dame nicht nach ihrem Alter. Also da auch so zu zeigen, da gab es einfach Situationen drin, die jetzt auch witzig waren für die Einzelnen. Es gab aber insgesamt ein großes Wohlwollen, dass ich mich dafür interessiere, wer denn die Sachen hergestellt hat. Und insgesamt gab es auch einen Stolz der eigenen Arbeit gegenüber und eine Freude, dass da ein Interesse ist. Also in China, da ging es zum Beispiel, also ich war wegen mehreren Kleidungsstücken in China, da ging es um die Jacke von H&M. Und da hatte ich letztendlich nur die Adresse, die haben mich nicht durchgelassen. Aber dann bin ich halt dahin gefahren und dann stand ich Samstagvormittag im Nieselregen in einer chinesischen Kleinstadt, in Anführungsstrichen, knapp 1 Million, das ist in China klein. Und habe da halt gesagt, also meine Jacke sei hier hergestellt, ich trage das Ding seit Jahren schon und bin total glücklich mit dieser Jacke und wollte mal Danke sagen. Die haben gedacht, sie haben eine Erscheinung, also die hatten wirklich viel Spaß mit mir und dann haben die halt die verschiedenen Management eben dazu geholt. Und die Letzte fand das dann nicht mehr so lustig und hat mich dann gerügt, ich könnte doch hier nicht einfach ankommen und so Fragen stellen und so. Aber egal, also insgesamt gab es also viel Wohlwollen und viel Freude darüber, dass ich mich aufgemacht habe, um die Menschen zu treffen, mit denen ich letztendlich verbunden bin, weil sie das hergestellt haben, was mich im Alltag begleitet.
Jetzt ist es ja so, das, was Sie gerade berichtet haben, was Sie erfahren haben bei Ihren Recherchen, bei Ihren Reisen, es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, das wäre jetzt irgendwie was völlig Neues. Mhm. Ja? Und warum, die Frage an Sie, warum hat es gerade dieses Buch gebraucht? Welche Geschichte erzählen Sie, damit ich möglicherweise als Konsument hier in Europa anders auf die Dinge blicke?
Ach, ich glaube, es hat vielen gefallen, diesen Ansatz über die Verbindung zu den Menschen ganz woanders auf dieser Erde, in den Produktionsländern jetzt. Man weiß viel über die Missstände in der Textilindustrie, man hat dazu viel gelesen, was da einfach passiert, unter welchem Zeitdruck die arbeiten, wie viele Menschen auch unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. Aber hinzugehen und einfach zu versuchen, Kontakt aufzunehmen mit den einzelnen Personen, und tatsächlich zu meinen, man könnte also die Person finden, die tatsächlich das eine Kleidungsstück, das ich trage, auch produziert hat. Und dann diese Person erzählen zu lassen und zu fragen und einfach erzähl doch mal aus deinem Leben, bevor ich dir jetzt die Story, du bist hier ein armes Würstchen, hast schlechte Arbeitsbedingungen, sondern erzähl doch einfach mal, wie sieht dein Tagesablauf aus, was machst du in deinen Urlaubszeiten, Klammer auf, da ist ja die Frage dann auch, wie viel haben die überhaupt frei und so. wie ist es familiär, wie kriegen Sie das hin mit der Schule, Schulgeld und wie und was und was ist Ihr Wunsch jetzt oder Ihr Wunsch für die nächste Zeit oder so. Das bringt eine persönliche Perspektive rein und einen persönlichen Austausch, der, glaube ich, vielen dann doch jetzt in den Reaktionen auf das Buch gefallen hat, daran so dran zu gehen. Und letztendlich, das, was wir auch alle wissen, durch die Globalisierung sind wir verbunden auf der ganzen Welt. Also die Produktionsnetzwerke, die Lieferketten, all das ist ja miteinander verwoben. Unser Zeug wird ja einmal um die ganze Welt geflogen, bis es dann bei uns landet oder halt andersrum, bis es dort landet. Und darüber dann einfach hinzugehen, zu sagen, okay, die Globalisierung, ich bin verbunden mit diesen Menschen, ja, dann kann ich da hinfahren, die Person mal kennenlernen und einfach ins Gespräch kommen und ins Miteinander kommen. So, ich glaube, das ist der Ansatz, der da drin ist, der nochmal einen anderen Blick darauf wirft. Und ich habe nicht zensiert, ich habe alles, was die erzählt haben, aufgeschrieben. Ich habe die Ambivalenzen gezeigt, ich komme da hin, das Privileg auch reisen zu können, auch meinen Blickwinkel darauf, die Gesprächsführung, wie ich da reingehe, auch die Auswahl meiner Kleidungsstücke, ich kaufe so ein, wie man in meinem Milieu einkauft, das ist natürlich schon eine Auswahl, also was für Kleidungsstücke sind dabei, ich habe offen gefragt, ich habe an der Haupttür angeklopft, natürlich ist das keine Undercover-Recherche, die ich da machen konnte, ich, die jetzt als Frau alleine durch Bangladesch reise, als europäische Frau, da kann ich überhaupt nichts Undercover machen, das ist so auffallend. Das müssen Leute vor Ort machen. Also die Ambivalenzen bringe ich da auch mit rein. Also unter welchen Umständen konnte ich wie Gespräche führen? Was wurde mir dabei erzählt? Ich habe das Wort auch an die Person gegeben. Was wollt ihr, was im Buch steht? Was soll ich den Leuten in Deutschland erzählen? Wer hat mein Unterhemd gemacht? Was möchtet ihr, was sozusagen über euch da drin steht?
Jetzt natürlich ist bei dieser ganzen Sache, was Sie vorhin auch gesagt haben, es ist eine Einbahnstraße unterm Strich, ne? Weil andersrum würde es nicht funktionieren.
Richtig.
Und lassen Sie doch mal, vielleicht kommen wir abschließend zu der Frage, was denn jetzt die Besucherinnen und Besucher dieser Online-Geschichte erwartet. Also eine klassische Lesung, lesen Sie vor, ist das ein eher diskursives Format, was da dann in Kassel, also oder von Kassel aus in die Welt getragen wird am 18.03.1930?
Ja, ich denke, ich werde einfach erzählen, wie ich zu dem Buch gekommen bin, werde die Ursprungsgeschichte, also diese Kurzgeschichte vorlesen und werde dann an einem Beispiel, an einem Kleidungsstück zeigen, wie war der Erstkontakt, an wen bin ich dann geraten, wo bin ich da hingefahren und wie habe ich letztendlich das Gespräch mit der Näherin, wie ist das verlaufen, was ist da geglückt, was ist da nicht geglückt, was habe ich da erfahren vor Ort. Ich werde zwischendrin immer ein bisschen erzählen, damit es nicht so, ja, insgesamt nicht so am Stück nur vorgelesen ist, aber ich werde also das auch vorlesen, was ich da, wie ich das formuliert habe. Und dann gehe ich gerne in die Diskussion, ins Gespräch und höre gerne Fragen, Rückfragen, Kritik, dass wir darüber sprechen, was braucht es, was ist gut, was bedeutet dieses Buch, hat es irgendeine Auswirkung, was heißt das denn jetzt für unseren täglichen Konsum, heißt es irgendwas oder wie auch immer. Also darüber ins Gespräch zu kommen, ist mir auch ein Anliegen.
Mhm. Hat es denn für Sie Auswirkungen?
Na, ich denke, ich erzähle ja am Anfang die Geschichte mit dem Frühstück, dass die Wände der Küche sich öffnen und alle Leute reintreten, die das hergestellt haben. Da geht es ja um die Wände des Bewusstseins. Die Frage ist natürlich, wie viel Welt lassen wir durch uns hindurch, in unser Bewusstsein. Und Bewusstsein auf etwas zu lenken, verändert ja immer. Also, und da ist ja die Frage, okay, was für Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? Also wie will ich einkaufen, wie will ich konsumieren, ohne damit zu meinen, ich würde damit die Welt retten und da so. Und was hat das denn dann, wenn ich davon überzeugt bin, dass das richtige Einkaufsverhalten nicht die Welt rettet, für Konsequenzen in meinem Umgang auch mit politischen Diskussionen, mit einer Gesetzesebene, Lieferkettengesetz ist gerade gekommen, abgeschwächt und so weiter. Also darüber auch ins Gespräch zu kommen.
Okay, dann bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Imke Müller-Hellmann, Autorin des Buches Leute machen Kleider, eine Reise durch die globale Textilindustrie und über das Evangelische Forum und das Archiv der Deutschen Frauenbewegung am 18.03.2021 um 19.30 Uhr als Online-Veranstaltung zu gutieren. Frau Müller-Hellmann, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Vielen Dank, danke auch an Sie.